Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Ich bin Eva Fischer und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Palmsonntag. Und den verbringe ich heute mit meinem Gast hier im Radio Augsburg Studio. Er ist ein Mann, der wie kaum ein anderer Bescheid weiß über die Traditionen und Bräuche hier bei uns in Augsburg und der Region, jetzt in der Karwoche und in der Osterzeit. Das ist Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Grüß Gott, Herr Lang, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Fischer. Grüß Gott, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer.
Ich habe es ja schon gesagt, Ihnen macht in puncto Bräuche keiner so schnell was vor. Heute ist ja Palmsonntag, da fällt mir als ganz klassischer Brauch zuallererst das Palmbuschenbinden bzw. die Palmbuschen ein. Gibt es noch andere Bräuche, die Ihnen da einfallen?
Ja, außer dem Palmbuschen haben wir natürlich überhaupt die Palmprozession, die in einer reduzierten Form eigentlich immer nur bei den Gottesdiensten stattfindet.
Und den Palmesel gibt es doch auch noch, oder?
Den gibt es natürlich auch. Also als die Prozessionen früher in einer großen, ausführlichen Form stattgefunden haben, hat man den Esel auch mitgezogen. Es gibt einige Orte sogar bei uns, da ist es immer noch der Fall, also wie zum Beispiel in Kübach. Aber natürlich hat sich der Palmesel auch übertragen auf den, der in der Familie als letzter aufsteht.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Mein Studiogast ist heute Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Herr Lang, ich habe es in Ihrer Vorstellung vorhin schon kurz erwähnt. Sie haben ein unheimlich großes Wissen rund um die Bräuche hier bei uns in Augsburg und der Region. Wie haben Sie sich denn dieses ganze Wissen angeeignet?
Naja, ob es das Wissen wirklich so groß ist, da habe ich natürlich persönlich meine Zweifel dran. Aber in der Tat ist es so, dass ich schon als Schüler mich eigentlich ganz stark für Bräuche interessiert habe. Das war dann mit einer der Gründe, warum ich dann Volkskunde studiert habe, wo man natürlich einfach auch ganz viel dazu lernt. Man dann auch die Bücher kennt, wo man weiß, wo man nachschauen kann, auch historische Umfragen und Untersuchungen. Ja, und so begleitet mich eigentlich dieses Thema seit mittlerweile schon vielen Jahrzehnten. Und es kommt halt dann ein bisschen was zusammen. Und wenn man dann schon ein bisschen was weiß, dann ist man natürlich immer auch offen für alles, was man so sieht und beobachtet.
Und Sie waren ja bis vor 2 Jahren der Leiter des Stadtarchivs und des Museums in Eichach. Da haben Sie bestimmt auch noch wiederum viel Wissen mitgekriegt. Dann wurde die Stelle als Bezirksheimatpfleger frei. Und ich habe mal in einem Interview von damals gelesen, als Sie diese Stelle gekriegt haben, dass Sie gesagt haben, das sei Ihr Traumberuf. Warum?
Naja, also wieder eigentlich zurück in die Zeit, als ich Jugendlicher war und mich eben für Bräuche, Lokal-, Regionalgeschichte interessiert habe und ich mir gedacht habe, ui, das möchte ich studieren, aber was kann man da beruflich daraus werden? Und das Einzige, was ich damals wusste, ist Bezirksheimatpfleger. Dann habe ich mir als naiver Jugendlicher gedacht, oh ja, das würde ich gern machen. Und das hat mich eigentlich dann begleitet über all die vielen Jahre. Ich habe nicht gedacht, dass ich je Bezirksheimatpfleger würde. Ich war auch total glücklich im Stadtarchiv und im Stadtmuseum Eichach. Es hätte da keinen Grund für mich gegeben, das zu verlassen. Aber ich wollte eigentlich immer schon Bezirksheimatpfleger werden, habe mich dann deswegen auf die Stelle beworben. Natürlich mit der sicheren Annahme, dass man mich jetzt nicht nehmen würde. Und es ist doch geschehen und jetzt bin ich glücklicher Bezirksheimatpfleger von Schwaben.
Ich wollte gerade fragen, nach 2 Jahren immer noch der Traumberuf?
Ja.
Was macht denn eigentlich ein Bezirksheimatpfleger genau?
Wie lange dauert Ihre Sendung?
Nicht lang genug vermutlich.
Also wir machen eigentlich so viel, dass wir das jetzt nicht schaffen würden, das ausführlich zu erklären. Meine ganz kurze Antwort ist immer, wir sind die zentralen Ansprechpartner und Vernetzer für Geschichte und Kultur in Schwaben. Wir machen Tagungen, geben Stellungnahmen, forschen selber, sind stark in der Vermittlung tätig, sind im engen Austausch mit Museen, Archiven, den Heimats- und Geschichtsvereinen in Schwaben, aber eben auch mit interessierten Privatpersonen, mit der Politik. Wir vergeben Preise, Denkmalpreis, Literaturpreis, Fotopreis des Bezirks Schwaben, es gibt einen Wissenschaftspreis, ja, ganz viel verschiedene Sachen. Oder manchmal eben auch Radiointerviews.
Dann lassen Sie uns doch jetzt mal ans Eingemachte gehen. Wir wollen über die ganzen Bräuche reden, die es jetzt während der Osterzeit und dann auch noch jetzt in der Karwoche hier bei uns in Augsburg und der Region gibt. Heute ist ja Palmsonntag und wir haben es schon angesprochen, der bekannteste Brauch ist natürlich der vom Palmbuschen binden und auch vom Palmbuschen segnen, dann heute dann eben Gottesdienst. Was hat es denn mit diesem Palmbuschen auf sich?
In den kirchlichen Texten zum Palmsonntag heißt ja eben, dass die Menschen in Jerusalem Jesus beim Einzug willkommen heißen, eben mit den Palmbuschen oder nicht
mit Palmwedeln.
Genau. Eigentlich gehört es ganz stark auch zum Christentum, immer diese Geschehnisse aus der Bibel möglichst bewusst nachzuempfinden. Das heißt, man spielt die eigentlich auch nach. Das heißt, man macht Prozessionen und dieses Palmwedel-Element wird natürlich nachempfunden. Jetzt wachsen, wie Sie wissen, bei uns keine Palmen. Und man hat sich deswegen eben dann eigentlich für die Weiden entschieden, für die Weidenkätzler, die halt Ende März, Anfang April auch schon blühen. Mhm. Natürlich auch lang und dünn aufschießen. Vielleicht auch hat auch das einen Vorteil für diesen praktischen Gebrauch. Und die werden dann eben auch deswegen als Palmkätzler bezeichnet, weil man sie eben am Palmsonntag gebraucht.
Ah, macht natürlich Sinn. Ich komme aus Südtirol. Bei uns werden traditionell Zweige von Ölbäumen, also von Olivenbäumen, verwendet. Gibt es hier auch so regionale Unterschiede? Die einen nehmen nur Palmkätzchen, die anderen nehmen, keine Ahnung, noch ein Stück Buchs mit rein oder was anderes?
Wir wissen, dass in Gegenden, wo man Stechpalmen bei uns hat, eben die verwendet werden. Auch daher der Begriff Stechpalme, natürlich dieses Palme wirklich auf dem Palmsonntag.
Und wer ist bei Ihnen in der Familie der Palmesel?
Also ich nicht.
Sind Sie Frühaufsteher?
Früher als meine Frau und das Heim meiner Kinder.
Palmesel, um nochmal zu erklären, wird ja derjenige genannt, der am Palmsonntag zuletzt aufsteht. Der Palmesel hat aber auch in der christlichen Überlieferung sonst noch eine ganz besondere Bedeutung, oder?
Ja, wir erkennen es ja aus der Liturgie, dass Jesus eben mit dem Esel einzieht in Jerusalem. Und wie ich schon gesagt habe, man wollte eben auch diese biblischen Szenen nachspielen. Und hat das wohl auch zum Teil mit einem echten Esel gemacht, aber schon sehr bald ist man vermutlich auf hölzernen Ersatz umgestiegen. Wohl einfach aus ganz praktischen Gründen. Der Esel gilt ja auch ein bisschen als störrisch und es kam da offenbar zu weniger christlichen Szenen.
Also heute bei uns in der Region gibt es keine Prozessionen mit echten Eseln mehr.
Doch, ich glaube schon. Also ich weiß, dass es in Schildberg immer eine gab. Der Pater Markus ist meines Wissens nach immer nur in Schildberg. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da heute auch Palmprozession mit echtem Esel ist.
Und über noch mehr Bräuche in der Karwoche und in der Osterzeit werden wir gleich noch reden. Das ist Radio Augsburg Cappuccino mit unserem Gast heute, Bezirksheimatpfleger Christoph Lang.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Herr Lang, fasten Sie auch?
Also ich nehme mir das auch ganz fest vor. Also ja, ich faste auch.
Was Bestimmtes?
Oh, ganz viel. Also natürlich obligatorisch, wie viele Männer in meinem Alter, Alkohol. Ich esse unter der Woche auch kein Fleisch und Wurst, wobei ich gleich wieder einschenken muss, soweit es geht. Dann hat man mal wieder Pausenbrot von den Kindern vom Vortag mit Salami drauf. Das isst man dann natürlich doch.
Soll ja auch nicht schlecht werden, das wäre
ja
Schande.
Ja, eben, genau. Aber ich bemühe mich da und kommen da schon ein Stück weit.
Wie schaut es denn bei Ihnen am kommenden Freitag aus, Karfreitag? Was kommt denn da traditionell bei Ihnen auf den Tisch?
Also bei uns wird Fisch auf den Tisch kommen.
Was ja auch ein Brauch ist hier bei uns in der Region, Karfreitag, Fisch.
Ja.
Und haben Sie auch fürs Ostermahl dann am Sonntag oder am Montag einen speziellen Brauch?
Nein, aber es gibt natürlich schon irgendein spezifisches, wertvolleres, teureres Fleisch für einen Sonntagsbraten. Keine Ahnung, was es bei uns geben wird. Ich bin da nur assistierend involviert.
In der Küche nur die helfende Hand?
Ja, Tischdecken, Kartoffelschälen.
Jetzt geht's ja in die Karwoche. Ich kenne da einen wunderschönen Osterbrunnen in Ettringen zum Beispiel. Wo gibt's denn noch schöne Osterbrunnen bei uns in der Region?
Also ich kann jetzt da das nicht beantworten, sonst kommt das eine Dorf her und sagt, die lobt er wieder und wir werden nicht genannt. Interessant ist bei uns vor allem, dass die Osterbrunnen eigentlich ein sehr, sehr junges Phänomen sind, das erst in der letzten Generation so richtig eigentlich aufkam. In Franken sind die seit langer Zeit typisches Brauchphänomen, bei uns sehr neu.
Und wie wird so ein Osterbrunnen ganz klassisch gestaltet?
Ja, wir haben halt vor allem auch das Element der Eier, das dort als Schmuck verwendet wird und natürlich immer grüne Pflanzen.
Mhm. Einfach auch, um zu zeigen, dass die Natur jetzt wieder grünt, sprießt.
Ja, also ich glaube, das ist bei Ostern natürlich immer irgendwie auch mit dabei, diese Auferstehung und dieses Erwachen der Natur, das wir dann schon mal ein bisschen zusammenführen.
Dann natürlich jetzt in der Karwoche Ostereier färben, Lämmer backen, das sind Traditionen, die tatsächlich eigentlich jeder kennt und auch fast jeder, zumindest in den christlichen Familien, noch überall praktiziert werden. Gibt es denn auch andere Traditionen rund ums Osterfest, die früher bei uns Brauch waren, aber vielleicht in Vergessenheit geraten sind?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel wirklich an Ostern denken, haben wir wunderbare Belege fürs Eierlaufen. Mhm. Also das sind im Grunde Wettrennen. Kann ich es kurz ausschmücken?
Ja, gerne.
Wir haben zum Beispiel, wir wissen, dass in Augsburg diesen Eierlauf auch gab am Roten Tor. Man hat also 100 Eier im Abstand von so einem guten halben Meter Abstand jeweils eins nach dem anderen auseinandergelegt. Also kommt damit auf eine Länge von über 50 Meter. Und da muss jetzt eben der Eierlaufer ein Ei nach dem anderen einzeln einsammeln. Das heißt, zuerst läuft er irgendwie 50 Meter hin und 50 zurück, dann 49 hin und zurück und so weiter. Und in der gleichen Zeit läuft der andere vom Roten Tor nach Göggingen und wieder zurück. Und dann ist die spannende Frage, wer schneller ist. Und ich meine, da kommt ganz schön was zusammen, wenn man 100 Eierstückli weiß einsammelt. War bei uns in der Region in der frühen Neuzeit durchaus ein bekannter Brauch, der einfach zu Ostern gehört hat. Ist für uns jetzt ganz ungewöhnlich, aber gibt es, wie ich gehört habe, offenbar im Badischen in einigen Orten noch.
Was glauben Sie, warum ist der Brauch verschwunden? Sind die Leute heutzutage nicht mehr sportlich genug?
Ich weiß es nicht. Wir haben keine Hinweise, dass es da Verbote gegeben hätte. Also es scheint der Brauch gewesen zu sein, der einfach so von alleine eingeschlafen ist.
Gibt es auf der anderen Seite Bräuche, die es früher gar nicht gegeben hat, die sich erst in einer jüngeren Zeit neu entwickelt haben?
Historisch gesehen relativ jung ist es der Osterhase, der Eier bringt. Die Eier, die gehören schon lange dazu. Aber der Osterhase als Eierbringer ist es vielleicht je nach Region 100, 200 Jahre alt.
Wo kam das her?
Das hat sich peu à peu durchgesetzt. Offenbar zuerst eben in evangelischen Gegenden, auch in die katholischen Gegenden rein. Vor allem im Bürgertum des 19. Jahrhunderts war das dann eigentlich ganz populär. Und wir sehen im Jahr 1930 etwa, dass links vom Lech im Schwäbischen der Has der übliche Eierbringer ist, während der rechts vom Lech im Altbayerischen war es nur der Gockel, der die Eier gebracht habe.
Und über mehr Tiere an Ostern werden wir gleich noch reden mit Bezirksheimatpfleger Christoph Lang.
Radio Augsburg Cappuccino. Zeit für Menschen und ihre Geschichte. Der Sonntagstalk.
Einen schönen Sonntag wünsche ich. Den verbringe ich heute mit Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Und wir haben ein sehr interessantes Gespräch rund um Bräuche und Traditionen jetzt in der Karwoche und in der Osterzeit. In einer Woche feiern wir ja die Auferstehung des Herrn. Dann suchen wir alle wieder fröhlich Ostereier und essen leckeren Schinken und leckeres Brot. Ich komme ja gebürtig aus Südtirol. Und da gibt's die Tradition des Eierpeckens oder Eiertitschen, sagt man auch. Jeder hat ein Ei in der Hand und es wird dann mit der Spitze aufeinander geschlagen und derjenige, dessen Ei nicht kaputt geht, der hat dann gewonnen. Gibt's das in Augsburg und der Region auch?
Ich hab's nie kennengelernt. Eine Kollegin von mir, die hier in der Region auch aufgewachsen ist, die haben's daheim gemacht. Also es scheint es mindestens vereinzelt zu geben.
Und gibt's, andersrum gefragt, Traditionen hier in Augsburg, die es woanders nicht gibt?
Mir fällt jetzt sowas ein wie das Jaudusbrennen, das man so rechts vom Lech kennt, zwischen Augsburg und Rhein am Lech, da nach Norden, wenn man da geht, wo in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag riesige Holzhäufen anzündet werden, auf denen oben eine Strohpuppe ist, die eben Judas als den Verräter symbolisiert und verbrennen soll.
Ostern ist ja auch die Zeit, in der ganz viele Menschen gerne in der Küche stehen und backen. Ich kenne das zum Beispiel bei uns aus Südtirol, gibt es dieses Gebildebrot, das wir Vorhatz nennen. Das hat dann die Form einer Henne oder eines Hasen. Schenkt man dann seinen Patenkindern. Was wird denn an Gebildebrot hier in Augsburg und der Region traditionell gebacken?
Also im Grunde das ganz typische, klassische Gebildbrot ist ja bei uns eigentlich das Osterlämmle, das man dann auch mit zur Speisenweihe nimmt. Wir haben einen Beleg aus dem 10. Jahrhundert, wie Bischof Ulrich Ostern feiert. Da ist offenbar richtiges Lammfleisch noch mit dabei. Und das wird halt im Laufe der Jahrhunderte peu à peu durch dieses Gebildbrot ersetzt.
Haben Sie ein Rezept für uns? Ganz klassisch traditionelles Augsburger Osterlamm?
Ich persönlich nicht. Auch da gilt, was ich vorhin schon gesagt habe, da bin ich eher assistierend tätig in der Küche und kann es damit nicht aufwarten. Ich meine, Sie können mir schreiben, heimatpflege@bezirk-schwaben.de, dann kann ich das meiner Frau, das natürlich vorzüglich schmeckt, mitteilen.
Was ist denn rund um Ostern eigentlich Ihr Lieblingsbrauch? Wo Sie sagen, es ist kein Ostern, wenn wir das nicht gemacht haben.
Das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten mit Lieblingsbräuchen zu Ostern. Also zum Beispiel den Karfreitag in aller möglichen Traurigkeit zu begehen. Ohne das ist nicht Ostern, aber es ist jetzt nicht Lieblingsbrauch, weil es nämlich keinen großen Spaß macht. Was mehr Spaß macht, finde ich, ist wirklich, wenn man von der Osternacht heimkommt und dann einfach die Sachen, auf die man verzichtet hat, mit großem Genuss konsumiert.
Was steht denn bei Ihnen beim Osterfrühstück so klassisch auf dem Tisch?
Also im Grunde die ganz große Palette vom geweihten Schinken, sowie Soße, Lämmle, gefärbte, kochte Eier, Osterfladen, ja gut, und den Rest, den es eh für ein normales Frühstück braucht.
Da läuft mir jetzt schon das Wasser zusammen, geht ja auch schon Richtung Mittag. Wir reden gleich weiter über einen anderen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Brauch, aber eine Tradition ist es auf jeden Fall, kein Ostern ohne Plärrer. Darüber wollen wir auch gleich noch sprechen hier bei Radio Augsburg Cappuccino.
Mehr Sonntag, mehr Zeit für gute Gespräche. Radio Augsburg Cappuccino.
Für einen Augsburger gehört natürlich zu Ostern der Plärrer mit dazu. Am Ostersonntag geht's wieder los, Schwabens größtes Volksfest. Und jetzt ist es ja auch wieder immer mehr in Mode geraten, in Tracht auf den Plärrer zu gehen. Herr Lang, wie schaut denn so eine ganz klassische Augsburger Tracht eigentlich aus?
Das kann man nicht sagen. Also Tracht ist, jetzt wird es wieder fürchterlich volkskundlich wissenschaftlich, im Grunde ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts, wo man irgendwie regional spezifische Kleidungsformen zu konservieren versucht hat. Im Grunde würde ich einfach sagen, normalerweise müsste, wenn man das Thema Tracht überträgt, jeder mit dem Gewand kommen, das für ihn für so ein Fest geeignet ist. Und ich glaube, genau das tut man wiederum. Also kurzum, wenn jeder so kommt, wie er sich für so ein Fest angemessen angezogen fühlt, passt's. Und ist das, was man für den Rahmen trägt, ist damit irgendwie auch die Tracht dazu.
Mhm. Gibt es noch so spezielle Trachten von Musikvereinen oder Schützenvereinen?
Ja, also die Bezirksheimatpflege hat vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in den 1950er, 60er, 70er Jahren, ganz groß versucht, eigentlich aus der schwäbische Tracht zu etablieren. Mhm. Das sind einfach diese roten Leibler, an denen kennt man es oft. Und viele Musikvereine haben sich dann eben auch eingekleidet in dieser Art der erneuerten schwäbischen Tracht. Das heißt, das spiegelt sich in unseren Musikvereinen oder so schon auch noch wieder.
Viele Historiker, die stören sich ja auch so ein bisschen jetzt an den quietschbunten kurzen Dirndeln und an den Lederhosen, die günstig irgendwo bei einer großen Modekette gekauft wurden und dann auf dem Volksfest getragen werden. Aber mir scheint, das finden Sie eigentlich jetzt da nicht groß störend, oder?
Also es wäre einfach für mich jetzt, das störend zu finden, ja, aber mich persönlich stört es gar nicht so sehr. Also die Kritik geht dann natürlich immer auch, das ist dann billige Ware aus Fernost. Naja, die würden sonst wahrscheinlich auch billige Ware aus Fernost tragen. Why not?
Wie gehen Sie denn auf den Plärrer? Gehen Sie überhaupt auf den Plärrer?
Ich gehe mal davon aus, dass das meine Buben von mir erwarten, dass ich mit auf den Plärrer gehe. Also ich bin jetzt so die Generation, die in den 90er Jahren auf den Volksfesten jung war, da ist man mit Jeans und T-Shirt hingegangen und eigentlich ist es für mich, als würde man das beibehalten, ich gehe eigentlich in Jeans und T-Shirt aufs Volksfest und nicht unbedingt jetzt in Tracht und Lederhose. Aber ich freue mich über alle, die das machen.
Und noch eine letzte Frage habe ich an Sie, dann lasse ich Sie auch schon wieder gehen. Herr Lang, am Montag macht man ja dann klassisch den Osterspaziergang. Wo führt Sie denn der Osterspaziergang hin, beziehungsweise wo ist Ihr Lieblingsplatz hier bei uns in der Region?
Wo gehe ich am Ostermontag hin? Ich weiß es nicht, wir werden schauen, aber ich gehe mal davon aus, irgendwo rund um die Reichenau, da habe ich vor vielen Jahren hingeheiratet, bin dort daheim und da lässt sich natürlich wunderbar spazieren.
Na dann wünsche ich Ihnen jetzt noch in der Karwoche viel Spaß bei all den schönen Osterbräuchen, beim Ostereierfärben mit den Kindern und beim Lämmerbacken mit der Frau. Vielleicht können Sie ja noch das eine oder andere von ihr lernen und im nächsten Jahr dann uns noch mehr Auskunft geben zum Thema Osterlammrezept. Danke, dass Sie heute unser Gast waren, Herr Lang.
Ja, gerne war ich hier. Vielen Dank für Ihre Einladung. Schönen Palmsonntag.
Ihnen auch.
Radio Augsburg Cappuccino. Der Sonntagstalk bei Radio Augsburg. Radio.